Ja, Geld, Sex und Macht, was für ein mächtiges Trio. Die größten Influencer, wir könnten auch etwas selbstironisch sein als Freikirchler. Das sind für die Welt die größten Influencer und für uns die größten Mankos, oder? Wir haben keine Macht, kein Geld und das andere müsst ihr beantworten, aber... Auf jeden Fall klar ist, dieser Spruch, Geld regiert die Welt, ich denke, da stimmen wohl alle zu, da gibt es kein Vorbeikommen. Aber ich glaube, von der Bibel her ist es auch gar nicht nötig, dass wir am Geld vorbeikommen müssen. Wir müssen keine Alternativen suchen, Geld ist in der Bibel keine tödliche Pest. Geld an sich ist eine geniale Erfindung, ein geniales Tauschmittel. Und die Bibel spricht sich überhaupt nicht gegen Geld und gegen Besitz aus und auch nicht gegen viel Geld oder viel Besitz. Und selbst in den 10 Geboten wird ja gerade der Besitz direkt geschützt. Du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht begehren, was der andere hat. Das größere Auto, die größere Wohnung, das größere Haus, die schöneren Kleider, du sollst nicht begehren. Hier wird Besitz auch geschützt. Das heißt, es gibt Unterschiede in dieser Welt und es darf Unterschiede geben. Ich glaube, auch von der Bibel her ist Geld einfach einmal ein Betriebsmittel für das Leben. Und es ist an sich auch neutral. Wie bei allem anderen auch, ist es ja der einzelne Mensch, denn das Geld für etwas Gutes oder etwas Böses gebraucht, wie auch bei der Technik. Oder man kann mit Technik Bomben bauen oder das Evangelium verbreiten. Man kann mit Technik in der Medizin Leben retten oder man kann andere unterdrücken. Und das hängt nicht vom Bundesrat ab, auch nicht von Sergio Ermotti oder von Novartis-Chef oder irgendjemandem, sondern nur von mir selbst. Ich entscheide, ob ich das Geld für etwas Gutes oder etwas Schlechtes einsetze. Ich denke, das gilt auch für digitale Währungen oder bargeldloses Zahlen. Das ist für mich nicht die Frage, ist das an sich gut oder schlecht, ist mehr die Frage, wozu wird es genutzt und wie und für was. Natürlich, wenn da die Kryptowährungen nur für Geldwäsche und kriminelle Machenschaften genutzt werden, ist das nicht gut, aber das heißt nicht an sich, dass das System an sich schlecht wäre oder einfach böse. Und man muss sich auch überlegen, digital ist dann nicht immer nur grün. Man denkt, was das auch für an Rechenleistung und Strom und Ressourcen kostet, das sehen wir nicht so wie bei anderen Dingen. Aber es ist ja auch ein Thema. Ich glaube, viele Menschen haben so eine Hassliebe zum Geld. Dafür stehen für mich auch die vielen Spitznamen oder Übernamen, dass das Geld hat. Tausch doch einmal kurz aus, was gibt es so oder braucht ihr für Übernamen, anstatt jetzt einfach nur Franken, was braucht ihr für Übernamen oder Spitznamen fürs Geld oder welche kennt ihr? Sagt es einfach mal rechts und links. Genau. Stutz. Stein. Kröten, da merkt man schon, das ist so eine Hassliebe, oder? Kröten, also wer hat schon gerne Kröten, das Haus voll Kröten? Ja, Kohle oder eben Kohle, man muss sich hart erarbeiten, kann dann auch viel verbrennen damit, natürlich. Mäuse, es zeugt alles so ein bisschen, ich glaube, alle Bezeichnungen haben irgendwo auch einen wahren Kern. Je nachdem können wir es vielleicht nicht ganz interpretieren, aber es sind auch Dinge zum Schmunzeln. Auf jeden Fall so ein Ausdruck von einer Art Hassliebe. Man braucht es zwar, man will es auch und doch macht es auch immer Probleme. Aber was klar ist, glaube ich, dass es am Schluss immer ums Geld geht, oder? Nichts ist gratis, vieles vergebens und immer irgendjemand bezahlt immer. Vielleicht die Versicherung, vielleicht die anderen. Am Schluss geht es immer ums Geld. Das ist eine Realität dieser Welt, auch wenn anderes versprochen wird. Nicht, was haben da die Erfinder von den sozialen Medien geschwärmt, was das alles für Kontakte und Möglichkeiten bringt. Aber wenn wir ehrlich sind und es auf den Punkt bringen, um was geht's schlussendlich? Jemand will etwas verdienen. Man kann sich daran aufreiben, bringt es eigentlich nicht. Und beim Geld hört der Spaß auf. Das merkt ihr spätestens dann, wenn er sein Erbe zu verteilen gilt und der Erblasser unterlassen hat, Dinge gut zu regeln. Da hört der Spaß auf. Und wie gut, dass eine Familie wirklich eine gute Beziehung hat, glaube ich, zeigt sich eben dann beim Erben. Oder bei den Schulden hört der Spaß auf. Nicht, da können Banken hunderte von Millionen verjubeln, irgendwo in den Sand setzen, die werden dann einfach quasi der Bilanz da irgendwie verbucht. Aber wenn mir 10 Franken fehlen, was passiert dann? Nicht, dann geht die ganze Maschinerie los. Geld, ich glaube auch von der Bibel her, kann ein genialer Diener sein. Für Mission, für viele gute Dinge. Aber Geld ist ein mieser Herr, der Leute knechtet, der Leute gewalttätig werden lässt, andere überfällt, stehlen will und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich auch wohl allen klar und die meisten meinen das vielleicht auch so, Geld soll dem Menschen dienen und dann ist's gut. Aber wenn es umgekehrt ist, dann wird es irgendwann schwierig. Geld soll dem Menschen dienen, ist ein Betriebsmittel für den Menschen, aber nicht der Mensch soll dem Geld dienen. Und ob das so ist, hängt eben nicht von den anderen ab, was sie damit tun. Auch nicht von der Ungerechtigkeit in der Welt. Ob das Geld mir dient oder ich dem Geld, das hängt allein von meinem Herzen ab. Ist auch meine Verantwortung. Und trotzdem, wenn es auch so viel Schlimmes gibt, die Bibel ist nicht gegen viel Geld oder Besitz, Salomo, Hiob, Abraham, das war Jakob, das waren alle steinreiche Leute oder schafreiche Leute oder kamelreiche Leute, oder wie wir es dann sagen wollen. Die Bibel ist nicht gegen Geld oder Besitz, sie ist gegen etwas anderes. Und dazu vielleicht eine Frage für den Quereinstieg. Was ist die größte Religion auf dieser Welt? Wer hat einen Tipp? Wie? Jawohl, genau. Das ist die größte Religion in der Welt. Der Materialismus. Nicht, man kann auch Materialist sein, wenn man sonst Buddhist ist oder Muslim oder vielleicht einer anderen Konfession angehört, einer christlichen. Die größte Religion ist der Materialismus. Das heißt, es geht vor allem im Menschenleben ums Diesseits. Und die Bibel ist nicht gegen Besitz, aber sie spricht sich aus gegen die Religion vom Materialismus. Und das bekannte, auch heute bekannte Stichwort dazu ist der Mammon. Mammon ist einfach hebräisch für Besitz oder Vermögen. Aber eigentlich wird es als Begriff gebraucht, nicht für Geld an sich oder Besitz, sondern eben für diese Religion des Mammon, für diese Ersatzreligion. Das heißt, der ganze Lebensinhalt, der ganze Lebenssinn bezieht sich nur aufs Diesseits. Gesundheit, möglichst wenig leiden, möglichst viele schöne Dinge erleben, möglichst genug Geld haben, das ist Materialismus. Und das ist auch die aktuelle Volksreligion der Schweiz. Das ist an sich, sind das keine schlechten Dinge, sie sind nur dann schlecht, wenn es eben der Lebenssinn und das Lebensziel vom Ganzen ist. Also die aktuelle Volksreligion ist auch in der Schweiz, ist der Materialismus und das Glaubensbekenntnis vom Materialismus ist, ich will etwas vom Leben haben. Und wir Schweizer drücken ja alles ziemlich bescheiden aus und mit dem Etwas meinen wir alles oder möglichst viel, oder? wir begnügen uns nicht mit etwas, aber wir sagen, ich will etwas vom Leben haben, das heißt so viel wie möglich. Und wenn jetzt eben nun der Materialismus der Lebensinhalt oder Lebenssinn wird, dann ist eben Habsucht, Geldliebe und Herrschaft des Geldes vom Herzen nicht mehr weit. Und das hat eine große Zerstörungskraft. Im 1. Timotheus 6, an verschiedenen Stellen äußert sich Paulus zum Materialismus. Und er sagt, 1. Timotheus 6, jetzt mal in den Versen 8 bis 10, die ich lese, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Aber diejenigen, die reich werden wollen, das heißt nicht die angesprochen, die schon viel haben, sondern eben diese Tendenz, immer mehr haben zu müssen, aber diejenigen, die reich werden wollen, werden damit zugleich auf die Probe gestellt. Sie geraten in die Falle vieler unvernünftiger und schädlicher Begierden. Die stürzen die Menschen ins Verderben und in ihren Untergang. Denn Geldgier ist die Wurzel von allem Bösen. Die Bibel ist nicht gegen Geld, die Bibel ist nicht gegen viel Geld. Aber die Bibel ist gegen Materialismus. Die Bibel ist gegen Habsucht, gegen Geldgier. Und da schreibt sogar Paulus, denn die Geldgier ist die Wurzel von allem Bösen. Und hört euch einmal an, wozu das führen kann. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgekommen sind. Und dadurch haben sie sich selbst großen Schmerz zugefügt. Nun ist natürlich die Frage, woher kommt der Sender? Das ist jetzt einfach die nächste. Genau, woher kommt die Sehnsucht nach Besitz? Also jede Sehnsucht, jede Sucht hat ja einen Ursprung. Das heißt, der Mensch spürt irgendwo ein Manko an Wert, ein Manko an Wertschätzung, an Akzeptanz, ein Manko an vielleicht Leistungsvermögen und. Und manchmal versucht man dann, die eigene Unzulänglichkeit mit einer Sucht auszufüllen, die Leere, die innere Leere auszufüllen. Jeder Mensch versucht, Lücken zu füllen, Fehler zu ersetzen. Und das ist ja eigentlich erst so, seit die ersten Menschen aus dem Paradies vertrieben wurden. Vorher fehlte ihnen es ja an nichts, weder körperlich, noch seelisch, noch geistlich. Und die Nacktheit war nicht nur ein Zeichen, dass sie jetzt wie unbefangen waren, wie kleine Kinder quasi, und auch nicht belastet vom Bösen, sondern es heißt ja auch, dass das genügt hat. Sie mussten sich nicht wunderschön kleiden, um etwas zu sein. Die Nacktheit heißt auch, so wie sie geschaffen wurden, so waren sie wertvoll. Weil ihr Wert nicht durch die Leistung bestand, nicht durch das Geld, nicht durch den Besitz, sondern einfach, weil sie Menschen waren in der Harmonie mit Gott. Das gab ihnen Wert. Das gab ihnen Leben. Nicht Leistung oder Besitz. Und nach der Vertreibung aus dem Paradies wollte sich der Mensch, oder das war der Fluch des Sündenfalls, mussten sich die Menschen nun selbst Wert geben, wenn sie es nicht wieder über Gott beherstellen wollten. Und was kann der Mensch machen, wenn er sich quasi kein übernatürliches Leben geben kann, aber sich selber Sinn und Wert und Bedeutung geben will? Es bleibt nur der Materialismus übrig. Mehr zu haben als der andere, größere Autos, 2 Autos, 3, größere Wohnung, schönere Kleider, mehr Ruhm und Ansehen vor den anderen Menschen. Das ist der einzige Punkt, wo der Mensch sich selbst irgendwie Wert zusprechen kann. Das ist das Problem. Und so wurde der Besitz, so wurde Geld nicht zum Betriebsmittel, sondern zum Mittel, das dem Menschen Bedeutung verleiht und Wert oder Ehre. Salomo hatte die ganze Welt studiert und wenn ihr das Predigerbuch lest, dann kann man fast Depressionen bekommen, weil er alles so ein bisschen trüb sieht. Aber er hat etwas klar erkannt. Im Prediger 4, Vers 4 sagt er, nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Sie tun es nur, um die anderen in den Schatten zu stellen. Auch das ist vergebliche Mühe, so als wollten sie den Wind einfangen. Und das wurde ja vor über 3000 Jahren geschrieben. Sehr aktuell, wenn man so die Sandkastenspiele der Milliardäre sieht, oder? So die Reise zum Mars ist jetzt so ein Sandkastenspiel geworden, oder? Wer ist zuerst und wer hat mehr und wo funktioniert es besser? Und eigentlich idiotisch, oder? Aber hier, oder sie haben ja eigentlich alles. Also es gibt eigentlich, oder man merkt ja auch, das Mehrverdienen unterscheidet sie nicht mehr von den anderen. Also so schaut man, was ist also die nächste Stufe? Und anstatt ihr Geld zu investieren in den Ozean, der ja eigentlich unser Leben bedeutet, geht man irgendwo hin, wo man überhaupt nicht leben kann, oder? Ist eigentlich idiotisch. Obwohl ich mag Technik, auch Weltraumtechnik, ich bin ein Fan eigentlich. Aber wenn man bedenkt, was man mit diesem Geld, mit dem Ozean, mit der Quelle unseres Lebens, sage ich mal, für uns Überlebens machen könnte oder sollte, und dann so die idiotischen Sandkastenspiele der Milliardäre anschaut, dann sieht man eben, um was geht es. Es geht nur um Ruhm. Nicht die Ozeane da, sich da zu überlegen und über die Fische und alles, das irgendwie, das überlässt man dann Greenpeace oder anderen, da kann man sich nur einen Blumentopf kaufen davon, oder? Es geht hier nur darum, besser zu sein, sich abzuheben von den anderen, zu zeigen, dass man mehr Bedeutung hat. Und hier brauchen wir eben Erlösung und hier setzt die Bibel an. Nicht bei der Frage, ob Geld gut oder schlecht ist, sondern von der Erlösung vom Materialismus. Hier brauchen wir Erlösung. Von dieser Ersatzreligion, die uns sagt, dass du nur etwas wert bist, wenn du etwas hast, wenn du etwas erreicht hast, wenn du etwas kannst. Oder wenn du gesund bist. Jesus hat dazu einen Vergleich gemacht mit einer Geschichte, und das hatte ja schon damals viele Materialisten, auch zur Zeit von Jesus. Da kommt einer zu ihm, Lukas 12, Vers 13, einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus, Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Wie gesagt, beim Erben hört der Spaß auf, deshalb kommt er zu Jesus. Aber Jesus antwortete, guter Mann, wer hat mich zum Richter oder zum Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte für viele Jahre reichen, die gönn dir Ruhe, iss, trink und genieß das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört das dann, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nichts besitzt. Nicht dieser reiche Kornbauer beschrieben, ist eigentlich so der richtige Materialist, oder? Es geht nur ums Diesseits, es geht nur darum, mehr zu haben, mehr zu sein, mehr zu bedeuten. Das ist so der, ich glaube, auch manches Schweizers Lebenstraum, oder? Ein großer Lotto-Sechser und dann genießen, oder? Oder Win for Life, oder was auch immer. Dann möglichst lange, möglichst viel. Menschen sind unersetzlich, oder? Es gibt nie genug. Du kannst ein Auto haben, dann kannst du zwei haben, drei, vier, fünf. Das hört ja nie auf. Nicht bei manchen Milliardären, die Autos sammeln, irgendwann wird es ihnen langweilig, dann sammeln sie Boote oder Villen und es ist nie genug, es hört nie auf. Man kann immer noch mehr. Und Jesus will uns hier erlösen, weil er uns übernatürlichen Wert gibt. Jesus sagt, Leben ist mehr als Materialismus. Schau, dass du nicht nur etwas vom Leben hast, sondern das wahre Leben. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. dass unsere Seele keinen Durst mehr haben muss, auch keinen Durst nach Reichtum mehr, keinen Durst nach Bedeutung, weil wir diese Bedeutung, die der Mensch eigentlich ursprünglich hatte, eine Beziehung zu Gott, auch ein Stück weit wiederhergestellt werden kann. Und natürlich sind wir noch alle ausgesetzt diesem System, dieser Welt. Da können wir nicht raus. Da müssen wir schauen, wie kommen wir um. Aber der wahre Wert liegt nicht in der Leistung. Der wahre Wert liegt nicht im Besitz. Der wahre Wert liegt nicht in der Ehre. Der wahre Wert, und der ist für alle gleich, wenn du ein Kind Gottes bist, das hat bleibenden Wert. Aber eben wie gesagt, auch wenn wir erlöst sein können, Paulus hat darüber geschrieben, dass selbst Christen da vom Mammon fortgerissen wurden. Auch wenn wir grundsätzlich erlöst sind, sind wir noch in dieser Welt und haben Herausforderungen. Und die Realität des Alltags wird vom Geld bestimmt. Auch der Kirchenalltag. Irgendjemand kommt die Frage, am Schluss super Ideen, super Konzept, super Strategie. Und wie lautet die Schlussfrage? Was kostet's? Wer zahlt's? So tickt die Welt. Ist einfach so. Ist auch in der Kirche so. Ist in dem Sinn auch nicht schlimm. Die Frage ist, was macht das mit meinem Herzen? Jesus sagt zu den Materialisten, man kann nur einen Herrn haben. Also auch wenn wir als Kinder von Gott ein materialistisches Herz haben, sagt uns Jesus, du kannst eigentlich nur einen Herrn haben in deinem Herzen. Wie komme ich jetzt damit zurecht? Wo geht der Weg durch? Was empfiehlt die Bibel? Also die erste Erkenntnis ist ja die, dass der Materialismus uns nicht erlöst, sondern manche Zwänge aufsetzt und dass die Erlösung darin besteht, dass Jesus uns Wert zuspricht, egal woher wir kommen, egal woher wir sind, egal wie alt wir sind, egal ob wir viel leisten können oder nicht. Das spielt bei Jesus alles überhaupt keine Rolle. Wer zu Jesus kommt, der wird sein Kind, Punkt, hat ewiges Leben. Wir sind alle gleich. Leben ist mehr als Besitzen, wahres Leben kommt nur aus Gott. Und die zweite wichtige Erkenntnis, auch wie die Bibel eigentlich die Menschen sieht, das ist das Problem, dass die Menschen, die ohne Gott leben, die haben den Eindruck, sie sind keiner höheren Macht mehr Rechenschaft schuldig. Und so verhalten sie sich auch. Manche Banker, die sich unverschämt bereichern und dann lieber die Bank pleite gehen lassen, als für eine gute Ethik zu sorgen oder andere Dinge. Es gibt ja so viele Auswüchse. Wenn du den Eindruck hast, diese Lebenszeit ist alles, was ich habe, um möglichst viel zu holen, und dir eigentlich nicht bewusst ist, dass du dich nach einer höheren Macht eigentlich verantworten musst, dann ist klar, dann hast du freie Bahn, oder? Und deshalb nennt die Bibel den Menschen eigentlich nie wirklich Besitzer, obwohl wir Dinge besitzen dürfen, sondern die Bibel nennt den Menschen eigentlich immer einen Verwalter. Das heißt, ich habe zwar, ich bin unterschriftsberechtigt, ich habe Schlüsselberechtigung, ich bin bevollmächtigt, aber schlussendlich bin ich nur Verwalter, weil ich immer Gott darüber verantwortlich bin, ich habe immer jemanden über mir. Und weil mir ja alles nur auf Zeit anvertraut wurde. Nicht auch beim Besitz, es ist wie bei den Kindern. Kinder sind nie Besitz der Eltern. Kinder werden einem anvertraut auf Zeit. Erziehung ist eine Verwalterschaft. Auch Gott gegenüber verantwortlich. Und wir schauen, das Ziel dieser Verwaltung ist, dass sie später selbstständig leben können. Und dann haben wir diesen Auftrag erfüllt. Wir sind nicht Besitzer, wir sind Verwalter, auch wenn wir unterschriftsberechtigt sind, bevollmächtigt sind. Das ist das biblische Verständnis von der Rolle des Menschen in dieser Welt, auch in Bezug auf die Natur. Wir sind nicht Besitzer der Erde, wir sind Verwalter. Das meine ich jetzt nicht als den knauserigen Beamten, sondern einfach die Art und Weise, es ist uns, die Verantwortung ist uns übertragen worden, aber es gehört uns eigentlich nicht oder nur auf Zeit. So sagt auch Paulus im 1. Timotheus 6, eben wo er sich viel zum Materialismus äußert, im Vers 7, 1. Timotheus 6, denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht, also können wir auch nichts aus ihr mitnehmen. Das ist in einem Satz Verwalterschaft bezeichnet. Alles, was ich bekomme, ist auf Zeit, ist begrenzt. Manchmal im Laufe des Lebens merkt man, wenn die Gesundheit schwieriger wird, dass Gott einem manches wieder abnimmt, oder? Ist in dem Sinn nicht schlimm, weil ich muss ja nur das verwalten, was ich bekommen habe. Gott erwartet nicht von dem, was ich nicht habe, dass ich darüber Verwalter bin, sondern von dem, was ich bin und habe, dort, wo ich im Leben stehe. Ich bin Verwalter. Ich soll kein Dieb werden, ich bin aber auch kein willenloses Opfer. Ich bin verantwortlicher Verwalter, verantwortliche Verwalterin. Und deshalb heißt es ja auch auf einen Staat oder auf eine Firma bezogen, auch sie hätten ja eigentlich diese Verwalterschaft. Gott gegenüber Rechenschaft geben und verantwortlich damit umgehen. Und so wäre eigentlich auch Staat und Firmen gedacht. Nicht nur an irgendeinen Profit gebunden, sondern auch eine soziale Verantwortung. Deshalb glaube ich, die Bibel ist nicht gegen Marktwirtschaft, aber gegen eine Marktwirtschaft ohne Verantwortung. Das Kriterium der Bibel ist die Verantwortung, auch soziale Verantwortung. Ich finde es schön, dass eigentlich in der Schweiz auch noch in der Präambel diese Verantwortung auch ausgedrückt wird, dass sich die Stärke des Volkes am Wohl des Schwachen misst. Finde ich eine wunderschöne Formulierung. Und zeigt ja eigentlich auch die Verantwortung, die Verwalterschaft aus. Und deshalb, weil wir in allem Verwalter sind, ist eigentlich das Geld kein Spezialthema der Bibel, auch wenn es vielleicht viel emotionaler ist und viel schwieriger. Aber das Geld ist aus meiner Sicht, aus der Bibel, kein anderes Thema als Zeit, Begabung, Können, Gesundheit oder was auch immer. Es ist einfach ein Teil unserer Verwalterschaft. Geld ist Teil vom Ganzen, wie alles andere auch. Und dann hat Jesus darüber gesprochen. Darum darf auch die Kirche darüber sprechen, weil es einfach an sich eigentlich ein Thema ist, wie jedes andere Lebensthema auch. Mit einem Unterschied. Gott gibt dem Geld eine untergeordnete Rolle. Das Wort wird wahrscheinlich euch geläufig sein, und dieses Sprichwort, wer im Kleinen treu ist, ist auch im Großen treu. Das nehmen wir meistens dafür, dass wir quasi so im Verborgenen, so im Unsichtbaren, kleine, unsichtbare Dinge tut, der wird auch gut und mit Dingen umgehen, die dann öffentlich und größer sind und so weiter. Das ist nicht falsch, aber die Bibel hat ja einen eigentlichen, ursprünglichen Sinn. Und deshalb ist es wichtig, wenn man die Bibel liest, dass man nicht genau fragt, was könnte das alles bedeuten. Das ist die zweite Frage, sondern die erste Frage ist, was hat Jesus eigentlich damit gemeint? Und wenn wir schauen, was hat Jesus gemeint? Das Geld. Lukas 16, Verse 10 bis 13, wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, ist es auch in den großen. Und wer in den kleinsten Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Wenn ihr mit dem Geld, an dem so viel Unrechthafter, nicht zuverlässig seid, wer wird euch dann das wirklich Wertvolle anvertrauen? Und wenn ihr mit dem nicht zuverlässig umgeht, was euch gar nicht gehört, wer wird euch dann das schenken, was eigentlich euer Eigentum ist? Also Jesus spricht hier im kleinen Treusein vom Geld. Also für Jesus ist das Geld nicht irgendwo am Ende der geistlichen Reife, sondern das ABC des Christseins. Das Geringste, das Unwichtigste, das Kleinste. Ich überziehe es jetzt ein bisschen und angenommen, da ist jetzt der Peter, der betet, oh Herr, schenk mir mehr Vollmacht, schenk mir mehr geistliche Erfahrung, schenk mir mehr Fülle, Jesus.
Und dann sagt der Vater im Himmel zu Jesus, ja, der Peter, der betet jetzt dafür mehr Fülle, was meinst du? Sollen wir dem noch etwas rüberschieben? Und dann sagt Jesus, also ich finde jetzt mit dem Geld, finde ich beim schwierig. Okay, lassen wir es. Ich bin jetzt ein bisschen extrem, ob es theologisch bis zum Schluss aushält, wahrscheinlich nicht, weil Gott ja gnädig ist. Aber Jesus sagt ganz klar, wer mit dem ABC nicht umgegangen gehen kann, kann nicht glauben, meinen, dass er von Gott die Fülle bekommt, das Wahrhafte. Und das ist doch ziemlich heftig. Ich meine nicht, dass es darum geht, quasi, dass man sich nicht gönnt und spartanisch lebt, dass alle da quasi Franziskaner werden müssen oder irgendwie so. Das geht es überhaupt nicht. Es geht jetzt ja nicht um die Menge. Man kann Gott ja auch nicht kaufen. Gott geht es immer ums Herz. Und doch, oder, also wo die Liebe ist, da gilt ja auch das Geld hin, oder? Oder nicht? Dort, wo die Liebe ist, da geht das Geld hin. Also jemand, der überhaupt nicht gerne campt, wird kein Wohnmobil kaufen, oder? Aber jemand, der unglaublich gern ans Meer in die Ferien geht, der wird irgendwann, wenn er Geld hat, wird er so schnell wie möglich an die Ferien gehen. Dort, wo die Liebe ist, dort wird das Geld wird folgen. Und das ist der Punkt, den Jesus ansprechen will. Nicht die Menge, man kann Gott nicht kaufen. Aber, das sind jetzt vielleicht die sechs Schlussgedanken. Könnt ihr nachher auch noch ein bisschen überlegen. So ein bisschen zusammengefasst. Also, das heißt, wenn das Geld das Geringste ist und wenn es darum geht, Gott in allem die Ehre zu geben, dann ist das auch beim Geld. Oder seid ihr der Meinung, dass das höchste Gebot nicht gilt fürs Geld, aber für alles andere? Ich meine, wenn es ein höchstes Gebot gibt, dann gilt es für alles, oder? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Kraft und den Nächsten wie dich selbst. Das heißt, dass wir auch, oder ich auch, jetzt fange ich mal bei mir an, dass das Ziel der höchsten Liebe ist, des höchsten Gebotes, dass ich mir Geld, nicht Geld zum Freund mache, sondern Gott mir zum Freund mache, wie ich mit dem Geld umgehe. Also das höchste Gebot geht nicht am Geld vorbei. Das heißt dann aber auch, dass wenn ich jetzt weiß, was reinkommt und rausgehen muss oder was überhaupt zuerst reinkommt, klar, das ist auch eine Regel, nicht mehr ausgeben, als reinkommt. Das heißt aber, dass ich dann auch anders frage. Wenn das erste Gebot auch für das Geld gilt, dann weiß ich, was rauskommt und was ist die erste Frage dann? Was investiere ich ins Reich Gottes? Und nicht am Ende, was bleibt jetzt noch übrig zum Spenden? Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ich bin nicht überzeugt davon, dass im Neuen Testament jetzt der Zehnte der Maßstab sein muss. Es ist der Zehnte nur ein Teil von einem riesigen Abgabesystem im Alten Testament, aber zum Zehnten kam noch etwas dazu. Wem gehörten die Erstlingsfrüchte? Die ersten Früchte einer Ernte. Wem gehörten die? Die gehörten Gott. Ist doch ein Zeichen, oder? Nicht, also Gott gab man dann auch nicht die Faulen, die Runtergefallenen, sondern die Ersten. Oder auch der Zehnte, der wurde ja nicht quasi alles gelagert und dann haben die Leute mal reichlich gegessen. Und dann nachher geschaut, was können wir jetzt als Zehnten noch in den Tempel bringen, oder? Sondern der Tempel wurde ja nach der Ernte zuerst weggegeben und dann wurde es eingelagert. Ich meine da nicht jetzt wegen den Prozenten, sondern mehr von der Vorgehensweise, Erstlingsfrüchte oder die Opfer. Oder da haben sie ja nur alte, kranke, nutzlose Tiere geopfert, oder? Nein, überhaupt nicht. Fehlerlos. Passalam zum Beispiel, gesund mussten die Tiere sein und so weiter und so fort. Also ich meine jetzt nur, eben weil wir vom ersten Gebot sprechen, da ist das Geld nicht ausgenommen, sondern es gehört dazu. Das Zweite, dass wir freudig genießen und dankbar sein und uns auch begnügen dürfen. Gott hat versprochen, Gott hat nicht ein viel versprochen, aber Gott hat genug versprochen. Und da dürfen wir ihn beim Wort nehmen, dürfen auch sagen, okay, Gott, du sorgst für mich, das weiß ich. Wir können auch Schätze im Himmel sammeln, auch mit Geld, Barmherzigkeit, viele gute Dinge tun mit dem Geld. Wie gesagt, man kann Gott nicht kaufen, aber viel Gutes tun mit dem Geld. Natürlich gehört auch dazu, Verpflichtungen zu erfüllen, dem Kaiser zu geben, was dem Kaiser gehört, dass wir ordentlich Steuern bezahlen. Ich denke, was da auch dazu gehört, Schulden so niedrig wie möglich zu halten, vor allem dort, wo kein wirklicher Gegenwert besteht. Also ich spreche jetzt vor allem von Konsumschulden. Ich habe es für mich so ein bisschen eine Regel. Also etwas, was in 5 oder 10 Jahren seinen Wert verliert und ich nicht einfach so das kaufen kann, das sollte ich eigentlich nicht kaufen. Da kann ich mir überlegen, ob ich es miete. Das machen wir die meisten so wahrscheinlich beim Wohnen. Man kann sich kein Haus leisten, man will sich dann auch nicht überschulden oder kann es überhaupt nicht verwenden, aber dann ist ja die Miete eine Alternative. Wenn ich das Geld nicht habe für ein Wohnmobil, dann sollte ich mich nicht in Schulden stürzen, weil in 15 Jahren fängt das Problem von vorne an und alles ist weg, dann scheitert einmal etwas mieten. Also ich denke, das ist von der Bibel her auch so, die Schulden, dort wo sie keinen Gegenwert haben oder in 5 bis 10 Jahren den Wert verlieren, ich denke, ist Schulden nichts Gutes, so Konsumschulden. Dann ein Punkt, das Opferschmerzen. Und das ist beim Geld definitiv so. Nicht, wir könnten alle mehr brauchen. Wir könnten alle mehr aufgeben, aber das Herz ist entscheidend. Und Jesus hat ja mal etwas Unverschämtes gemacht, hat sich da mit seinen Jüngern da an den Tempel gesetzt und alle haben auf den Opferkasten gestarrt. Haben gesehen, wie die Leute da Geld reingeworfen haben. Müsst ihr euch das mal vorstellen, wie das wäre, wenn jetzt die Gemeindeleitung da so einen Halbkreis machen würde vor der Kollekte und da jeder, der da vorbeiläuft, wird beobachtet. Und dann kommt eine Witwe, die die kleinste aller Münzen einwirft, so ein 5-Räppler. Und dann sagt Jesus, sie hat mehr gegeben als alle. Sie hat aus ihrem Herzen heraus, aus Liebe, Gott etwas schenken wollen, obwohl sie zu wenig haben. Es war ein Opfer und Opferschmerzen immer, sonst ist es kein Opfer, sonst ist es einfach vom Überfluss. Und was mir noch vielleicht das Allerwichtigste ist, dass Saat und Ernte umfassend gelten und deshalb macht auch regelmäßig Teilen ganzheitlich reich. Das ist die Lüge des Teufels. Gott will dich arm machen. Deshalb auch interessant, auch wenn Menschen mit Kirchen nichts am Hut haben, auch Freikirchen nicht kennen, oder die erste Angst ist immer, die ziehen dir das Geld aus der Tasche. Da haben sie keine, bei Apple und im Apple Store und irgendwo, keine Bedenken, dass die wollen wahrscheinlich alle ihr Geld nicht. Aber die Kirchen, die wollen unbedingt das Geld, oder? Und das ist einfach diese Lüge vom Sündenfall, dass Gott dich eigentlich arm machen will. Aber es ist das Gegenteil. Gott will dich reich machen. Deshalb, obwohl die Zeit schon etwas vorgeschritten ist, lese ich trotzdem noch diese wunderbaren Worte aus dem 2. Korintherbrief, Verse Kapitel 9, Verse 6 bis 8. 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8. Und alle, die einen Garten haben, die merken sofort, wovon man dann spricht. Oder in der Landwirtschaft oder Dinge ansehen. Das aber sage ich euch, wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt, denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Und jetzt kommt der Hauptpunkt. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. Die Absicht Gottes ist, uns reich zu machen, nicht arm. Genau, vielleicht noch ein paar Gedanken, bis die Band oben ist, wo ihr euch selber ein bisschen Gedanken dazu machen könnt, wie es dazu steht, zu diesen 6 Schlussgedanken und vielleicht auch selber daraus Schlüsse ziehen.